Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver Reinhardt.
Auch 33 Jahre nach ihrem Ableben kommt die DDR nicht zur Ruhe. Das ist natürlich eine Binsenweisheit. Warum sollte sie das auch? Aber seit einigen Wochen ist der Streit um sie wieder mal neu entflammt. Oder besser, der Streit um die Erinnerung an die DDR, also um das Bild, das wir von der DDR haben, das Bild, das wir uns von ihr machen. Was dominiert denn dieses Bild? SED-System, Diktatur, Unfreiheit und Verfolgung oder das normale Leben, das die meisten Menschen trotzdem hatten, ihr Alltag aus Arbeit und Freizeit, Familie und Freunden? Denn vielen, die in der DDR gelebt haben, ist das heute geläufige Bild des sogenannten Arbeiter- und Bauernstaates jedenfalls viel zu schwarz-weiß und zu einseitig. Sie sagen, wir brauchen ein neues DDR-Bild. Tun wir das wirklich? Darüber möchte ich heute reden in meinem Podcast Debatte in Sachsen. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin der stellvertretende Leiter Feuilleton bei der Sächsischen Zeitung und Sächsische.de und begrüße zwei streitfreudige Kolleginnen und Autorinnen, auf die ich mich schon lange freue. Beide sind in der DDR geboren, die eine in Eisenhüttenstadt, die andere in Wismar.
Ich bin nicht in Eisenhüttenstadt geboren, ich bin in Beeskow geboren.
Und dann in Eisenhüttenstadt aufgewachsen?
Genau, also ich habe meine Schulzeit da verbracht. Genau.
Okay, jetzt haben Sie sie schon gehört, bevor ich sie vorgestellt habe. Das war Sabine Rennefanz, die ich herzlich begrüße, zusammen mit ihrer Kollegin Anne Rabe. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Eine Gretchenfrage habe ich zum Anfang versprochen und ich glaube, die sollten wir tatsächlich versuchen, zunächst mal zu klären, bevor wir darüber reden, über das Bild der DDR, die Bilder der DDR. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wer ist dafür überhaupt verantwortlich für das Bild der DDR? Also wer ist dafür zuständig? Wer malt es sozusagen?
Soll ich darauf zuerst antworten? Oder?
Sie dürfen gerne, Frau Rennefanz.
Genau. Also ja, es gibt natürlich erstmal Millionen von Bildern der DDR in jedem selbst, also in denen, die sie erlebt haben, in denen, die auf sie schauen, auf der anderen Seite des, also in den zwei Deutschlands. Und dann gibt es aber natürlich das prägende Bild in den Medien, das in den Schulen vermittelt wird, das im Fernsehen vermittelt wird. Und das ist natürlich auch gewissen Änderungen unterworfen gewesen in den letzten 30 Jahren.
Frau Rabe, wie sehen Sie das? Wer ist in Ihren Augen der Maler oder wer sind die Maler des DDR-Bildes?
Na, den Maler gibt es natürlich nicht, oder Anne? Was sagst du?
Nee, also ich würde da genau anschließen. Das ist sehr divers und ich finde das eigentlich auch gut, dass es immer diverser wird. So.
Also ich persönlich würde ja sagen, das gängigste Bild der DDR, was wir heutzutage haben, wenn man das überhaupt bündeln kann und auf einen Nenner ganz, ganz grob versucht zu bringen, ist das einer Diktatur und eines Unterdrückungsstaates, in denen die meisten Bürgerinnen und Bürger aber trotzdem einen ganz normalen Alltag haben oder hatten und ein ganz normales Leben leben konnten. Frau Rennefanz, Sie sagen, es dominiert das Narrativ der DDR als Reich der Finsternis. Ich könnte dem zustimmen, wenn wir, wie Sie es gerade eben auch teilweise erwähnt haben, so auf TV-Serien gucken, auf Fernsehfilme, wo man ja immer das dramaturgische, böse Element brauchen. Aber welches neue, zutreffendere Bild würden Sie denn sich wünschen?
Ja, also ich meine damit natürlich jetzt schon auch das mediale Bild. Reich der Finsternis ist natürlich zugespitzt, aber diese Konzentration wirklich auf Repression, auf Unterdrückungsstaat, das ist schon das, was uns in den letzten 30 Jahren so sehr bewegt hat. Und viele Leute haben halt da natürlich so eine Dissonanz, wenn sie selbst irgendwie andere Erfahrungen gemacht haben. Also beides, ne? Also das ist ja, finde ich, auch die Stärke des Buches von Katja Heuer, auf das wir sicher noch zu sprechen kommen, die über eine DDR-Biografie geschrieben hat, dass sie beides eben in der Schwebe hält, ohne zu verharmlosen. Und ich glaube halt, dass dieses sehr einseitige Bild, was zum Beispiel auch so von Historikern, von einzelnen Historikern vertreten wurde, was von der Bundesstiftung Aufarbeitung sehr lange vertreten wurde, sehr, sehr einseitig ist und oft auch von Leuten vertreten wurde, die gerne von den westdeutsch dominierten Leitmedien interviewt wurden. Also wir müssen auch, wenn wir über das Geschichtsbild reden, müssen wir natürlich auch über kommunikative und diskursive Macht reden. Also ja. Wer entscheidet über die Debatten, wie sie geführt werden? Und die großen Zeitungen, die großen Feuilletons sitzen natürlich, sorry to say, die sitzen natürlich nicht unbedingt in Dresden, sondern die sitzen in München, in Hamburg und in Frankfurt am Main. Und ich finde aber bei aller Polemik, die es jetzt auch in den letzten Monaten gab, dass sich da schon auch ein bisschen was was ändert in der Zeit und dass es neue Stimmen gibt, andere Stimmen gibt und schon auch so Versuche, da was anders zu machen. Und auch Absolut. Wenn es manchmal sehr polemisch zugeht, muss man sagen, also das, wir haben uns schon auch ein bisschen bewegt von den 90ern. Ne?
Genau, genau. Das ist gut, dass Sie das sagen, weil es gibt ja diese Stimmen wie, also die Stimmen der Feuilletons und der großen Zeitungen sind ja, wenn sie aus dem Osten kommen, also sie kommen ja inzwischen fast alle aus dem Osten. Die Korrespondenten zum Beispiel in Sachsen und Korrespondentinnen sind fast allesamt Ostdeutsche von der FAZ, Süddeutsche Zeit. Sie sprachen eben so von der Bundesstiftung Aufarbeitung. Frau Rennefanz, für mich ist dann immer wichtig, welche prägende Macht haben die denn auf das Bild der DDR bei der breiten Menge? Ich würde ja immer behaupten, eine sehr populäre TV-Serie hat mehr Macht als 20 Bücher der Stiftung Aufarbeitung. Und da ist es natürlich tatsächlich zu beobachten, ohne die Stasi geht es eigentlich nicht in diesen Serien. Sie kommt am Rande vor oder diesen Film, selbst in Sonnenallee, Goodbye Lenin. Aber sie ist immer da. Aber Frau Raabe, teilen Sie dieses Narrativ, auch nicht unbedingt in seiner Zuspitzung, aber teilen Sie so im Grundtenor das Narrativ von Frau Rennefanz, also wenn sie erzählt, es wäre in erster Linie, würde die DDR als Reich der Finsternis dargestellt?
Nee, überhaupt nicht. Also mein Eindruck ist gerade auch medial, also es gab natürlich mal Weißensee oder so, aber gerade medial dominierte gerade dieses Bild auch der Stasi. Das wurde, war immer eigentlich eher so ein lächerliches Bild. Also gerade wenn man bei Sonnenallee daran denkt, wie dieser, auch der, dieser Abschnittsbevollmächtigte und so, wie die dargestellt wurden. Ja, also das ist sozusagen, man hat immer versucht, diesen Diktatur, diese Diktaturelemente lächerlich zu machen. Ganz, ganz häufig. Man kann das sogar bis ins das Leben der anderen, in die Besetzung sehen, wen man da eben als Stasi-Hauptmann besetzt und wen man als den widerständischen Schriftsteller besetzt, von der reinen Physiognomie und Physis. Aber dennoch würde ich einmal widersprechen. Also ich finde einerseits, das stimmt, dass die 90er natürlich auf eine gewisse Art und Weise da viel zu schwarz-weiß unterwegs waren, weil es natürlich vor allen Dingen auch verklärt hat, im Moment wird immer so ein bisschen gesagt, sozusagen der Alltag versus Diktatur. Und das ist da auch entstanden. Also, dass man so getan hat, als gäbe es auf der einen Seite diese finstere Stasi, die mit dem Alltag irgendwie da nichts zu tun hat und die auch kaum jemand kannte. Und irgendwie, das war ganz fern. Und das stimmt natürlich nicht, weil zum Beispiel ein Kennzeichen der DDR ist, dass diese Diktatur eben so gut funktioniert hat, weil der Alltag für viele Menschen so gut funktioniert hat. Das hat auch eine deutsche Tradition. Das ist sehr häufig bei Diktaturen so, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Das sehen wir auch in Russland ganz lange, dass es für die Menschen unglaublich gut funktioniert, diese autoritären Regime, wenn sie eben dort nicht anecken. Und insofern würde ich mir da auch wünschen, dass man da ein Stück weit weitergeht und eben viel mehr reinguckt, wie war denn die Diktatur in dem Alltag integriert, was sind zum Beispiel eigentlich Täter, was sind Mitläufer, welche Form von Täterschaft gibt es auch? Also es gibt ja nicht nur den Stasi-Hauptmann oder den IM oder so, ne? Also und in den 90ern sind dann zum Beispiel auch so Erzählungen entstanden wie, ich war zwar IM, aber ich habe gar nichts Schlimmes erzählt, was, wenn man sich die Struktur der Stasi anguckt, sehr fragwürdig ist oder vielleicht eher eine Schutzbehauptung, wo man vielleicht mal ein bisschen reingehen müsste. Ich würde überhaupt nicht zustimmen, dass Katja Heuers Bild, das sie zeichnet, differenziert ist oder dass da die Dinge versucht werden, miteinander zu vereinbaren. Denn da kommt ganz, ganz viel Diktatur überhaupt nicht vor. Manchmal in so Nebensätzen. Aber ich finde, wenn man ein ganzes Buch, eine Geschichte über die DDR schreibt und kein einziges Mal das Wort Jugendwerkhof darin vorkommt, dann hat man nicht wirklich über die Diktatur geschrieben.
Das ist ein extrem spannender Aspekt. Der steht bei mir jetzt an dritter Stelle. Ich muss da unbedingt drauf eingehen. Wir kommen auf das Buch noch zu sprechen, auch auf den Aspekt Jugendwerkhöfe etc.
Na, ich würde gerne auch nochmal auf das eingehen, was Anne Raabe gesagt hat. Also zwei Punkte sind mir wichtig. Also genau diese Dreiteilung, die Menschen in der DDR waren, entweder Täter, Mitläufer oder Opfer, das finde ich Stereotyp. Da finde ich, so funktioniert Leben nicht. So funktioniert Leben in der Diktatur nicht. Das ist sehr, sehr einseitig. Und ich meine, also wenn jetzt...
Nein, das vermengt sich natürlich total.
Wenn jetzt zum Beispiel Wolf Biermann behauptet, alle Ostdeutschen seien chronisch seelenkrank, also über keine Personengruppe über keine Personengruppe darf man so abfällig urteilen wie über Ostdeutsche.
Also Sie beziehen sich jetzt auf das Interview, was Wolf Biermann unlängst gegeben hat.
Genau, das hat er kürzlich im Tagesspiegel gesagt. Und auch diese Behauptung, es würden Alltag und Diktatur getrennt. Also ich sehe das, das ist ja ein Postulat von dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Und ich sehe das aber ehrlich gesagt nirgendwo. Ich sehe das nicht bei Katja Heuer. Ich sehe das eigentlich auch nicht in der Diskussion. Das wäre ja auch absurd, weil Anne Raabe völlig richtig sagt, dass beides ist ineinander verschränkt. Und genau, also wir sollen jetzt noch nicht über Katja Heuer streiten, deshalb mache ich das noch nicht. Aber diese Differenzierung, also dieses Postulat, das wird jetzt so benutzt, um irgendwie die Diskussion in so eine bestimmte Ecke zu drängen, dass man sagt, ja, Alltag und Diktatur, das darf man nicht trennen. Ja, natürlich darf man das nicht trennen, das macht aber auch keiner.
Nur ganz kurz dazwischen.
Naja, also wenn man sagt, es gibt diese Kategorien Täter, Opfer, Mitläufer und so nicht, dann ist ja, also dann würde ich schon gerne wissen, was sind denn die Gegenkategorien? Also was ist der Gegenentwurf gesellschaftlich? Also natürlich vermischt sich das und es sind jetzt sehr grobe Kategorien, aber wenn man sagt, ja, Alltag und Diktatur wird gar nicht getrennt und das spielt alles rein, dann kommt man zum Beispiel unter anderem auch zu solchen Kategorien. Also dann sind eben Menschen, die in dieser Diktatur leben, ob Alltag hin oder her, ob Urlaub am Balaton oder Sportfest auf dem Schulhof, dann sind das Elemente der Diktatur und dann sind sie dort Täter, Opfer oder Mitläufer auch.
Ich glaube, wir sind alle, vielleicht ein anderes Menschenbild. Ich glaube, wir sind klug genug, dass wir zwei gegensätzliche Gedanken gleichzeitig halten können. Menschen können, also wir können diese Kategorien haben, aber es gibt auch mehr. Und ich meine, Katja Heuer zum Beispiel beschreibt schon auch in diesem Buch Leute, die sich angepasst haben, aber die sich dann auch aufgemacht haben, diese Diktatur zu beenden. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also dass es da auch immer eine ganz große Sehnsucht gab in der DDR nach Demokratie. Und die Mauer ist ja nicht gefallen, weil David Hasselhoff kam oder Helmut Kohl, sondern die Mauer ist gefallen, weil die Leute sich aufgemacht haben in verschiedenen, in Menschenrechtsgruppen, in Umweltgruppen, aber auch, weil sie mit ihren Füßen abgestimmt haben und sich getraut haben, das Land zu verlassen. Und weil es natürlich
Ein Teil der Leute, eine Minderheit.
Ja, aber Millionen sind gegangen und ausgereist 1989. Das war ein so großer Teil, vor allen Dingen junge Leute und Revolution. Das wissen wir auch von Ilko Sascha Kowalczuk, werden immer von der Minderheit geführt. Ja, es war aber trotzdem so in 1990, wenn man sich anguckt, was da auch, also wie groß die Sehnsucht damals auch wirklich war, was auf die Beine zu stellen, wie hoch die Wahlbeteiligung war, was da auch medial passierte, 60 bis 80 Zeitungsgründungen, also wo wirklich eine Sehnsucht war, auch mitzumachen. Also ich meine, ich finde halt, dass man nach 30 Jahren einfach wirklich genauer hingucken muss und dass man mit diesen ganz plakativen Kategorien nicht so vorankommt. Und ich meine, das machst du ja auch in deiner Arbeit, ganz genau hingucken. Und deshalb, kann ich halt einfach mit diesen sehr harten Kategorien nicht so viel anfangen.
Mhm. Diese harten Kategorien, also wir reden jetzt, es gibt ja auch ganz harte Kriterien, die angelegt werden an die Kritik an das Buch von Katja Heuer, von dem wir jetzt schon zweimal gesprochen haben. Ich komme darauf gleich zurück. Das ist aber ein Buch, was diese Debatte natürlich wahnsinnig angeheizt hat, ebenso wie das Buch von Dirk Oschmann, was ein paar Wochen vorher entstanden ist, der Osten, eine Erfindung des Westens. Wir hatten Dirk Oschmann auch schon hier im Podcast im vorletzten. Was mich interessieren würde, ich würde dann ganz kurz nochmal lieber auf ein Buch zu sprechen kommen, was aus Ihrer Feder stammt, Frau Raabe, nämlich Die Möglichkeit von Glück ist dieses Jahr erschienen. Es geht ja darum, dass über vieles Schlechte in der DDR weder vor noch nach 1990 in den Familien geredet wurde in diesem Buch. Also Sie sagen sogar, dass Gewalt den Alltag der DDR geprägt habe, ohne dass sich das ausreichend, Ihrer Meinung nach, in dem DDR-Bild vieler Ostdeutscher niederschlagen würde. Aber seit vor 25 Jahren Stefan Wolles Buch Die heile Welt der Diktatur erschienen ist, dominiert doch das Narrativ des Alltags in der DDR als Raum der Freiheit, der Normalität, der weitgehenden Abwesenheit von Diktatur. Ist das ein Widerspruch?
Ja, Ich würde dem widersprechen. Also, obwohl sich die Dinge ja auch immer nicht ausschließen. Also das, was Sabine Rennefanz ja auch gerade gesagt hat, dass man da durchaus mehrere Dinge nebeneinander stehen haben kann, das würde ich total unterschreiben. Aber was, glaube ich, nicht ausreichend durchleuchtet ist, und das zeigt sich eben auch in Tabus, die bis heute fortwirken, ist die Gewaltgeschichte. Sowohl, also was das sozusagen auf das mit dem Individuum gemacht hat, wie das in den Familien gewirkt hat. Da geht es insbesondere um Kindesmisshandlung und sexualisierte Gewalt, die tatsächlich nachweislich tabuisierter sind im Osten. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie man in der DDR damit umgegangen ist. Und das sind Themen, also das habe ich ja zum Beispiel nicht ein vollständiges Bild der DDR oder der Nachwendezeit erzählt, sondern es ist eine Erzählung über eine SED-Familie, auch warum sie an diesen Staat geglaubt hat und so weiter. Also das ist ja nochmal was sehr Spezielles.
Autofiktional nennt man das, glaube ich, dieses Erzählen, ne?
Wie auch immer, und die Geschichten so drumherum, eben einer Kindheit, die ähnlich beginnt wie sozusagen meine in der Mitte der 80er Jahre. Und das ist ein Versuch, sich dem zu nähern, aber das ist kein wissenschaftlicher Ansatz, ne? Also das ist auch ganz bewusst ja nicht als wissenschaftlicher Ansatz gewählt, weil zum Teil da die Forschungslage zum Beispiel noch sehr, sehr dünn ist.
Frau Rennefanz, was mir auffällt, so in der letzten Zeit auch, also ich bin ja auch mit einer Ostdeutschen verheiratet, die auch eine eigene Familiengeschichte hat und Freundesgeschichte, und was mir und uns auffällt in der letzten Zeit ist, ich habe als Historiker mich immer schon seit 25 Jahren sehr viel mit bestimmten Phänomenen auch beschäftigen müssen, DDR-Geschichte, Ostgeschichte, da kommt man ja auch nicht drum rum. Aber solche Sachen wie Jugendwerkhof zum Beispiel, solche Worte, die können ganz wenige Menschen hier, so wie ich es erlebe, auch aus unserem Freundeskreis, tatsächlich mit Inhalt füllen. Die wissen, ja, das gab es und das war was ganz Schlimmes. Die Mutter einer Freundin von mir war zuständig für die Einweisung von Heimmädchen hier in Dresden in einen Jugendwerkhof damals. Daher weiß ich auch ein bisschen mehr darüber. Aber ganz viele können damit nichts anfangen. Wäre das nicht tatsächlich dann Desiderat, wo man sagen muss, ja, wir haben tatsächlich auch das Schlechte, von dem Sie glauben, wir reden viel zu viel davon, wenn es um das DDR-Bild geht, dass auch von den negativen Facetten, dass da trotzdem noch sehr viel aufgearbeitet werden muss. Es hat vor wenigen Tagen ja erst ein Kongress von Opfern sexuellen Missbrauchs in Magdeburg stattgefunden, wo es sehr emotional und intensiv zugegangen sein soll.
Ja, das ist gut, dass das jetzt stattfindet, dass die Leute auch die Kraft haben und die Distanz darüber zu reden. Das sieht man ja auch bei der Odenwaldschule, hat man ja auch gesehen, wie lange das gedauert hat, also oder in der katholischen Kirche, also die Fälle in Irland, also ich meine, das ist einfach alles sehr heftig und es dauert einfach sehr lange, bis die Leute da auch biografisch in der Lage sind, darüber zu reden.
Bevor sie es emotional überhaupt können.
Genau, uns, ne? Genau. Und Sie sehen auch in meiner Antwort, ohne jetzt die Jugendwerkhöfe zu verharmlosen, aber in meiner Antwort kommt auch ein bisschen heraus, dass ich das einfach mit Kindern und mit Frauen in vielen Gesellschaften sehr schlecht und missbräuchlich über die Jahrzehnte umgegangen wurde und dass das unter unterschiedlichen Bedingungen passiert ist und dass das natürlich aufgearbeitet werden muss. Ich habe jetzt keine Studien dazu, wie bekannt der Jugendwerkhof ist. Ich muss sagen, ich bin damit aufgewachsen, mit den Erzählungen davon. Meine Mutter war Sekretärin, also meine Mutter hat ihr Studium abbrechen müssen auf Druck der Stasi, war dann aber irgendwie in dieser widersprüchlichen DDR trotzdem als Sekretärin am Gericht tätig, hat dadurch viele Fälle auch mitbekommen, viele schlimme Sachen einfach auch. Und für mich ist das schon immer eigentlich so ein ganz geläufiger Begriff gewesen. Also von daher kenne ich jetzt so dieses große Erstaunen darüber, das habe ich jetzt nicht. Ich wollte auch noch mal sagen, ich weiß nicht, damit wir einfach auch noch mal uns überlegen, warum wir darüber reden. Also ich finde es halt wirklich problematisch, wenn die DDR benutzt wird und die DDR-Erfahrung, um heutiges Verhalten zu erklären. Ich finde das unproduktiv und wenn man sagt, ja, die DDR, die Ostdeutschen sind demokratieunfähig weil sie in der DDR gelebt haben. Also das ist ja so einer meiner ganz, ganz wichtigen Punkte. Und ich habe da auch natürlich, bin Sozialwissenschaftlerin vom Beruf her und Journalistin und habe da natürlich vielleicht auch nochmal einen anderen Blick als Anne Raabe jetzt, die sich aber natürlich sehr gut ergänzen. So.
Frau Redefanz, ganz kurz, ich muss Sie bitten, nicht zwischendurch zu tippen, weil das kommt ja wie Hammerschläge in unsere Aufnahme rein.
Oh, Entschuldigung, aber sie verschwinden. Ich wollte sie halt weiter sehen.
Also das ist schön. Ich sehe auch.
Ding an. Okay, ich werde versuchen, nicht wie ein Hammer.
Versuchen Sie es mal mit einer zarten Tastenbewegung.
Zarte Tasten.
Einem sanften Druck, ja. Ja, das ist ein massiv wichtiger Aspekt, den Sie da gerade ansprechen. Es ist ja so, dass im Moment dass sehr viel, was heute geschieht, also Autoritarismus, Rassismus, Rechtsextremismus, das gibt es in allen Teilen Deutschlands. Wir wissen natürlich, dass das in Ostdeutschland etwas stärker ausgeprägt ist. Das wird tatsächlich, wie Sie sagen, von vielen Fachleuten, Soziologen, Historikern und so weiter auch zurückgeführt, unter anderem auf die DDR-Vergangenheit. Das stört Sie, habe ich Sie jetzt richtig verstanden?
Na, was heißt, das stört mich? Also von Soziologen und Politikwissenschaftlern wird es eigentlich gar nicht so stark ausgeführt. Es sind eigentlich eher so andere Menschen, die so im öffentlichen Diskurs stehen. Also wenn wir uns zum Beispiel diese aktuelle Autoritarismusstudie aus Leipzig angucken von den Professoren Decker und Brehler, die sind eigentlich sehr differenziert und das ist wirklich hochinteressant, also wenn man sich das anschaut, also weil die auch genau nach den Faktoren gucken, ne? Also natürlich, also es gibt im Osten im Übrigen seit 2002, das ist keine neue Geschichte, ein ja stärker verhärtetes rechtsextremes Milieu. Aber warum ist das so? Und die Forscher sagen halt, wenn man in die sozialen Räume guckt, ja, also in Deutschland, wenn man die sozialen Räume in Deutschland untersucht, die eine ähnliche Sozialstruktur haben, dann fallen die Ost-West-Unterschiede komplett weg. Und das finde ich wirklich wichtig zu betrachten. Also wir haben es hier einfach mit extrem unterschiedlichen Sozialstrukturen in Ost und West zu tun. Also Thüringen zum Beispiel sehr, sehr ländlich geprägt. Wir haben eine Riesenabwanderung gehabt, nicht nur in Thüringen, ganz Ostdeutschland. Millionen sehr gut ausgebildeter Ostdeutscher sind weggegangen. Wir haben eine extreme Deindustrialisierung gehabt. Und das spielt natürlich alles mit rein. Wir haben auch einen Männerüberschuss. Man weiß, dass Männer eher zu rechtsextremen Weltbildern neigen. Und ich wünsche mir da halt mehr Genauigkeit und mehr auch wirklich Nachdenken. Also gerade von der Politik, nun schreibe ich auch politische Kolumnen, das ist so ein bisschen Berufsdeformation wahrscheinlich. Also dass ich da mir auch ein bisschen genaueren Blick wünsche. Und wenn ich mich umgucke in der Welt, überall ist der Autoritarismus auf dem Vormarsch, dann kann ich doch nicht ständig darüber reden. Das darauf zurückführen, die Leute haben irgendwie eine Autoritarismusneigung, weil sie in der DDR so geprägt worden sind. Also da macht man es sich doch zu einfach und da lenkt man doch wirklich von den allgemeinen größeren Versäumnissen auch ab.
Vielleicht spielen da auch wieder mehrere Faktoren rein. Was meinen Sie, Frau Raabe?
Ja, ich glaube auch, es ist vielschichtig, also und auch die Folgen, also in den letzten 30 Jahren ist ja auch was passiert. Also es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt sozusagen da immer noch die gleichen sind wie vor 30 Jahren. Dennoch sind natürlich bestimmte Themen, die sind eben nicht erst dort im Osten seit dem Fall der Mauer, wie zum Beispiel das Thema Rassismus und so weiter. Also das sind alles Themen, die waren vorher auch schon da. Und die wurden, ich glaube, ein großer Fehler dieser Nachwendezeit neben diesen ganzen wirtschaftlichen Verwerfungen, die natürlich die Menschen auch sehr geprägt haben, ist vielleicht zu sagen, dass man nicht genug darauf geachtet hat, eine Zivilgesellschaft aufzubauen. Die einzige Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, die erfolgreich war die rechte Zivilgesellschaft. Also Protestierende gegen Geflüchtetenunterkünfte, die das geschafft haben, oder was heißt protestieren, so kann man es ja gar nicht nennen, ja, in Lichtenhagen oder eben Hoyerswerda, die sehr erfolgreich waren und es geschafft haben, dort die Geflüchteten wegzubekommen mit ihren Angriffen. Und das ist natürlich etwas, was, glaube ich, diesen Osten sehr geprägt hat, dass die erfolgreiche Zivilgesellschaft eine rechte war und dass man auf der anderen Seite nicht so genau geguckt hat, wie kriegt man das jetzt eigentlich hin mit einem Vereinswesen, mit Gruppen, mit Orten, wo sich Leute treffen können, wo es Begegnungen gibt. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Kern in der Demokratie, dass es diese Orte gibt.
Das können wir aus unseren Beobachtungen, glaube ich, auch, Entschuldigung, Frau Rabe, das können wir auch aus unseren Beobachtungen so ein bisschen bestärken. Es gibt tatsächlich so im ländlichen Raum, Sachsen, Thüringen, gibt es wesentlich weniger Widerspruch für solche Kräfte. Also man, denen wird nicht mehr entgegengetreten. Gut, wir haben das so, in Leipzig gibt es das so, selbst in Dresden nur noch vereinzelt, Chemnitz vereinzelt. Aber das ist schon so, dass sich so im ländlichen Raum da, es gibt einfach keine Gruppen, die sich dagegen stellen. Es gibt keine Zivilgesellschaft, die sagt Stopp. Das wäre vielleicht dann ja auch nochmal ein Unterschied.
Ja, das ist ein Unterschied, aber auch das hat wirklich auch was mit so gewachsenen Vereinsstrukturen. Also das ist ja etwas, das ist schon auch eine Folge der DDR-Geschichte, dass das in der DDR eben alles verstaatlicht war, sozusagen staatlich organisiert. Und das hat der Westen, der dann ja diese Ordnungsstruktur des Ostens erstmal übernommen hat, vollkommen versäumt und verpasst. Das muss man ganz klar sagen. Und da waren die Rechten zum Beispiel viel stärker, also strategisch. Das ist insofern kann man schon sagen, ja, das ist einerseits eine Folge der DDR-Geschichte, andererseits aber eben auch dieser Transformationszeit. Und so würde ich ganz viele Dinge dort betrachten. Gleichzeitig sieht man jetzt schon auch, dass, also, und ich geb dir recht, Sabine, dass es natürlich in ganz vielen Orten in der Welt dieser Autoritarismus auf dem Vormarsch ist. Das kann man nicht leugnen. Ich habe es mir gerade in Schweden noch mal genauer angeguckt, was nun wirklich weit entfernt davon ist, irgendwie ein autoritärer Staat zu sein.
Es sind fast alle unserer Nachbarländer so.
Genau, deshalb bin ich, aber ich glaube trotzdem, dass es immer nützt, jeweils dann nochmal sehr genau hinzugucken. Und es gibt in dieser rechten Bewegung in Ostdeutschland schon auch einen Bezug auf die DDR, auf die Widerstandsgeschichte. Es gibt ganz viel, was ausgefüllt wird von der AfD, weil da würde ich sagen, deshalb ist Aufarbeitung so wichtig und da auch nochmal hinzugucken, weil eben vieles vielleicht in der Forschung durchdacht ist. Aber in der breiten Allgemeinheit noch nicht sowohl im Westen als auch im Osten angekommen ist. Und deshalb kann man eben immer wieder diese Leerstellen so ideologisch dann füllen, weil es natürlich dazu Gefühle gibt. Also es gibt niemand hat kein Gefühl zu 89 in Ostdeutschland oder so, ne? Da kann man immer was draufpacken. Und insofern würde ich schon sagen, ja, also ich stimme überhaupt nicht Wolf Biermann zu mit dem ewigen Diktaturgeschichte. Das sind sowieso Wörter, die ich da überhaupt nicht so benutzen würde.
Er sagt ja, die DDR hat ihre Menschen krank gemacht und solche Krankheiten heilen halt nicht so schnell. Das ist ja nun wirklich mehr als starker Tobak, ne?
Das ist absolut
von Generation zu Generation vererbt, genau.
Exakt. Ja, also das finde ich ungefähr sozusagen genauso daneben wie ein Döpfner. Also das ist sozusagen, das sind auf beiden Seiten die absoluten Absurditäten, wo man sagen muss, okay.
Nur kurz zur Erklärung, Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende des Springer Verlags, der, wie unlängst geleakt wurde, ganz schreckliche Meinung über die Ostdeutschen hat und so ungefähr gesagt hat, das sind alles Menschen, die wollen eine Diktatur, die sind alle rechts, die sind ganz ekelhaft.
Naja, Kommunisten oder Nazis dazwischen gibt's nichts, ne? So. Also, ja, das ist, also, ich finde das auf beiden Seiten sozusagen, da hat man dann, ja, den einen Wolf Biermann auf der einen Seite und Döpfner auf der anderen. Ich würde trotzdem noch mal einmal kurz, gern zurückgehen zu dem, was du gesagt hast, Sabine, mit dem, dass das jetzt aufgearbeitet werden muss, aber du sagst das, aber es gibt's halt überall mit den Kindern und mit den Frauen, dass da schlecht umgegangen wird. Das stimmt, aber ich finde, dass zum Beispiel, also ich erlebe das ja sehr oft, dass dieses Thema großes Erstaunen hervorruft in Lesungen oder auch untereinander. Ich hatte vor kurzem eine Lesung, wo es eben dann doch Vorurteile gibt. Also es war in Ostdeutschland eine Lesung, wo dann jemand sagt, naja, wenn jemand im Jugendwerkhof war, dann gab es dafür auch einen Grund. Und das kochte richtig hoch, weil es eben tatsächlich dann jemanden gab, dessen Bruder im Jugendwerkhof war, und der sich in der Folge suizidiert hat. Also wo man gleichzeitig, wo ich sah, okay, das ist untereinander überhaupt nicht besprochen. Da gibt es ganz viele Vorurteile. Und das wäre eben schon nochmal wichtig. Ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Bild oder dass man eben zum Beispiel sowas wie Jugendwerkhöfe nicht kannte, das ist wiederum auch ein Ausdruck von einem Desinteresse auch des Westens. Also im Osten ist halt diese Aufarbeitung wahnsinnig schwierig, weil emotional sehr besetzt und auch mit Scham und Schuld verbunden. Aber im Westen hat dann halt auch wirklich immer gereicht, ja, Stasi. Dabei ist es eben doch ein bisschen komplexer. Und daran hatte man in Westdeutschland zum Beispiel auch überhaupt gar kein Interesse. An solchen Geschichten wie den, was den Kindern in Torgau passiert ist oder so. Das gab es eben nicht. Und da müsste das glaube ich zum Beispiel, deswegen muss man da jetzt noch mal ran.
Aber ist das nicht erstaunlich, Frau Rennefanz? Diese, ich würde das selber sagen, als geborener Westdeutscher, dieses Desinteresse vieler Menschen im Westen, ich will jetzt nicht sagen des Westens. Also, Sie stellen ja die These aus, auch zugespitzt, dass der Westen den Osten braucht, um ihm alles Schlechte zuzuschreiben, was in der deutschen Geschichte geschehen ist. Also ungefähr so wie die DDR nach 45 alles Schlechte in der deutschen Geschichte der Bundesrepublik zugeschrieben hat. Ich habe aber tatsächlich den Eindruck, und das habe ich auch in meinem Familienkreis und meinem Freundeskreis im Westen, ich habe den Eindruck, dass der Westen tatsächlich relativ wenig interessiert ist am Osten und dass der Westen sich auch an den Diskussionen jetzt gerade über das Buch von Katja Heuer, über das wir gerade erzählt haben, aber auch über das Buch von Herrn Oschmann, was wir eben erwähnt haben, dass der Westen da eigentlich eher so, der Westen in Anführungsstrichen natürlich so eher die Schultern zuckt und sagt, ja, okay, nehme ich jetzt mal zur Kenntnis, aber groß aufregend tue ich mich da jetzt nicht. Also macht ihr das mal unter euch aus da im Osten.
Ja, so ist das. Also so ist das. Also das kann man ja auch sehen. Dass diese Verkaufszahlen von Oschmann, der sagt ja auch immer, 80% der Bücher werden im Osten verkauft. Er hatte, glaube ich, zwei Lesungen im Westen, während er Dutzende Lesungen im Osten hatte. Und glaube ich, alle, die seine Bücher besprochen haben, kritisch oder unkritisch oder kritisch oder lobend, das sind, glaube ich, alles ostdeutsche Journalisten. Also ich glaube, vielleicht mal ein, zwei andere. Ja, das ist natürlich immer frustrierend und daran kann man aber auch nichts ändern. Und wenn wir darauf warten, dass sich jetzt die Westdeutschen, der Westen interessiert, das ist dann irgendwie auch nicht produktiv. Also ich bin davon auch oft genervt, auch in meinem eigenen Haus, jetzt beim Spiegel, wo ich auch sehr stärker an die Redaktion angebunden bin, was das Interesse manchmal angeht oder das Wissen auch. Das ist schon echt heftig, also auch bei Jüngeren.
Unwissen, meinen Sie?
Ja, das Unwissen. Ne? Also es ist einfach ganz viel legal oder es werden auch so komische Stereotype dann irgendwie so projiziert. Also es ist schon echt bizarr. Also neulich meinte auch so eine Bekannte, also die hat dann irgendwie so die Ostdeutschen mit den kurdischen Migranten in einen Topf geworfen und von beiden wisse sie nichts. Also das ist dann schon bitter, ne? Also weil das ist ja eigentlich, ist ja die deutsche Geschichte ist einfach zweigeteilt, ja. Und ich würde mir halt wünschen, da irgendwie so einen Blick zu haben. Aber wir können nicht darauf warten, bis alle jetzt in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen aufwachen. Also es gibt ja genug zu besprechen und es gibt ja einfach genügend Ostdeutsche inzwischen auch, die daran auch an der Diskussion Interesse haben. Und ich würde mir halt wünschen, dass es auch mehr Podien, also ostdeutsche Podien, Kanäle gibt, wo man das besprechen kann. Und ich finde, da ist jetzt auch im Vergleich zu vor 10 Jahren kam ja mein Buch Eisenkinder raus. Damals hieß es, Ost-West ist gar kein Thema mehr, das interessiert nicht. Was kommst du denn da, was hast du denn da jetzt vorgebracht?
Das ist aber vielfach die Elterngeneration von uns, die so denkt. Ne? Also die Menschen, die zur Wendezeit 30 oder älter waren, die am Anfang mal gesagt haben, nein, wir sind keine Ossis, Ost-West ist das Gleiche. Wir wollen uns diesen Stigma-Schuh nicht anziehen. Bleib mir bloß weg mit Ostdeutsch. Da ist ja auch sehr viel verdrängt worden und sehr viel, was mit ostdeutschen Identitäten zu tun hat, freiwillig beiseite geschoben worden.
Na, es war auch gerade bei denen, die erfolgreich sein wollten, oft notwendig. Es war auch eine Anpassungsstrategie. Also kenne ich viele Leute, also die das sagen, die ganz lange auch gar nicht über ihr Ostdeutschsein geredet haben. Also auch da ist wieder Oschmann der bekannte Name, aber es gibt ganz viele Leute, die das, glaube ich, auch so gemacht haben. Also gerade wenn man im Westen so in der Wirtschaft Karriere machen wollte, dann hat man doch ganz schnell gelernt, darüber nicht zu reden.
Ich habe, mir kommt gerade ein Gedanke, den ich irgendwie so ein bisschen schräg finde, aber vielleicht können Sie den Knoten auflösen. Einerseits gibt es ja sehr, sehr starke Bedürfnisse der Ostdeutschen, die Geschichte der DDR und ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart eher selber zu definieren und das nicht mehr so einer westdeutschen Deutungshoheit zu überlassen, medialen auch, ob es sie jetzt wirklich so gegeben hat oder gibt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dann könnte ich mir auch wieder vorstellen, könnten doch sehr viele Menschen hier bei uns im Osten sehr, sehr froh sein, dass sich der Westen relativ wenig für sie interessiert. Dann quatscht da wenigstens auch weniger dazwischen.
Naja, also ich glaube, also das ist schon nochmal, man muss schon nochmal gucken, dass es schon wichtig ist, dass die Ostdeutschen das selber machen. Und ich glaube zum Beispiel, was total wichtig wäre, untereinander auch ins Gespräch zu kommen. Also so wie wir es ja heute auch machen. Weil auch mal, also damit man mal rauskommt aus dieser Geschichte von der Osten und der Westen. Also in Ostdeutschland, das ist ja sehr, sehr differenziert. Schon in der DDR-Zeit ist das keine plumpe Masse, auch die dann auch die Transformationszeit nicht als homogene Opfergesellschaft zum Beispiel erlebt hat. Also das wäre zum Beispiel was ich gerne auch mal anstoßen würde, dass die Ostdeutschen mal untereinander sprechen, na, wer hatte denn hier eigentlich einen Vorteil und wer hatte einen Nachteil? Und ganz häufig sieht man, dass die Privilegien zum Beispiel aus der DDR-Zeit rübergerettet wurden in den Westen, so. Also, das wären so Debatten, die man mal untereinander führen müsste. Und gleichzeitig erlebe ich einen sehr diversen Westen auch. Also, natürlich gab es sehr, sehr lange ein Desinteresse oder wenn, dann macht man eben die Stasi-Geschichte, wenn man an jemanden denkt wie Florian Henkel von Donnersmarck, der da mit den Oscar gewonnen hat, sozusagen so als das interessiert einen dann so als Holly.
Ja, aber Katja Oschmanns, nicht Katja Oschmann, Katja Heuers Buch über die DDR, die andere Seite der DDR, interessiert ja auch in England und in den USA wahnsinnig viele Leute. Also es ist einfach für sich genommen Thema, was irgendwas genau, mit Diktatur, genau. Da fahren halt sehr viele Leute drauf ab, ne, im Ausland.
Ja, aber ich im Ausland oder auch also in sozusagen Filmgeschichte ist immer deutsche Filme sind erfolgreich, wenn sie sich entweder um den Nationalsozialismus oder um die DDR drehen. Das ist so international. Da haben wir aber aber das ist auch international. Bei anderen Nationen sind das bestimmte zum Beispiel wenn man an Skandinoir denkt oder so, das ist halt dann erfolgreich aus Schweden oder aus Norwegen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber die ich erlebe zum Beispiel auf Lesungen in Westdeutschland und auch letzte Woche war auch Dirk Oschmann in Heidelberg und die Hütte war voll.
Gundermann, also so der Film, nicht, nur als Beispiel, Gundermann, kommt. Der Film hatte ein Viertel der aller Zuschauer waren im Westen, was ja sehr beachtlich ist dafür, dass Gundermann im Westen nie eigentlich eine große Rolle und Popularität hatte. Also es gibt ja durchaus Ansätze von Interesse, ne? Das müssen wir vielleicht ergänzen dazu.
Auf jeden Fall gibt es da ein Interesse und so erlebe ich das auch auf Lesungen. Also das eigentlich ganz, da kommen natürlich ganz bestimmte Leute hin, wie immer, ne? Es kommt ja nicht jeder in so eine Lesung. Aber dass dort eine sehr große Offenheit ist und auch so ein Interesse von, ja, was haben wir denn da eigentlich übersehen? Oder was haben wir denn, wofür haben wir uns denn nicht interessiert? Und gleichzeitig machen es natürlich die Ostdeutschen oft den Westdeutschen auch nicht leicht. Also es ist nicht so einfach, in eine Diskussion mit Ostdeutschen zu gehen. Das erlebe ich zum Beispiel dann auch auf Lesungen, ne? Dass dann sofort sind da alle, vielleicht auch aus guten Gründen, alles ist dicht und sofort Abwehr. Also es ist nicht so einfach, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist, oder auch das Westdeutsche jetzt zum Beispiel so absurd, das ist, aber ich kann es auch zum Teil nachvollziehen, sagen, die Debatte hat sich so verhärtet, dass ich als Westdeutscher, der jetzt hier schon 20 Jahre lebt im Osten, auch nicht mehr sage, dass ich aus dem Westen komme, weil sich das wieder zum Beispiel gedreht hat. Also da gibt es was, also da gibt es auf jeden Fall einen Gesprächsbedarf miteinander und ich würde mir ja total wünschen, dass man vor allem diese ostdeutsche Geschichte, und das müssten vielleicht wir Ostdeutschen auch anstoßen, in die gesamtdeutsche Geschichte mit reinheben. Also es ist ganz selbstverständlich Teil der, wir sind ja ein Land. Also das ist Teil der Geschichte der BRD auch. Also diese DDR-Geschichte.
Frau Renfert, was mich ein bisschen bewegt hat, war, dass Frau Rabe im Vorgespräch mal geschrieben hat, dass sie das Buch von Herrn Oschmann, das wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben, das da ja heißt, der Osten, eine Erfindung des Westens, dass Herr Oschmann die Geschichte Ostdeutschlands nach der Wende umdeutet in die Geschichte einer einzigen Kolonialisierung durch den Westen. Ich habe mich jetzt gefragt, was ist denn daran neu? So wie ich es erlebe, ist das eigentlich der Erzähltenor der meisten Ostdeutschen, dass nämlich die Geschichte seit 1990 Ostdeutschlands die Geschichte einer Kolonialisierung ist. Sehen Sie das ähnlich?
Na, das kommt ja, den Begriff, glaube ich, als erster in dieser Zuspitzung hat, glaube ich, Thomas Krüger, der Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung, benutzt. Ich habe da immer ein bisschen, schüttel mich da immer ein bisschen, wenn ich das Wort Kolonialisierung höre. Das ist nicht ein Begriff, den ich benutzen würde, weil ich bei Kolonialisierung einfach, da denke ich an Belgien und Kongo und ich denke an, die ganzen wirklich Missetaten und Verbrechen der Kolonialmächte. Und das mag ich nicht gleichsetzen. Aber natürlich gibt es so eine Art, wenn man das in der Zuspitzung und in der Polemik macht, dann ist das total legitim. Es wäre, wie gesagt, nicht mein Wort. Aber wenn man sich die Strukturen anschaut, also was passiert ist und wie die Eigentumsverhältnisse sind, wie die den Menschen in den schön renovierten Städten von Dresden und Leipzig und Erfurt, wem dort was gehört, wem die Betriebe gehören, wem die Zeitungen gehören, wem die Verlage gehören, dann komme ich natürlich auch auf ja schon auch eine Übernahme. Also Übernahme trifft es für mich besser.
Der Titel des jüngsten Buches von Ilko Sascha Kowalczuk, der ja bereits ein paar Mal auch hier erwähnt worden ist, ist ja genau
ist ein sehr
die Übernahme.
Gutes Buch. Ne? Genau, ist ein sehr gutes Buch, genau.
Frau Rabe, Einwände.
Ich würde dazu ergänzen, das, was ich meine, ein Stück weit damit, also dass sich diese Kolonialisierungserzählung immer weiter festsetzt und diese Umschreibung, die damit stattfindet, ist sozusagen, dass die Ostdeutschen ja einerseits diese friedliche Revolution selbst initiiert haben. Also das ist nichts, was sozusagen über sie hereingebrochen ist oder was initiiert wurde, damit der Westen dann zugreifen kann auf diesen neuen Markt. Und man muss dazu auch sagen, dass auch die Wahlentscheidungen, die in den 90er Jahren getroffen wurden, ganz klar eine Entscheidung für den schnellen Anschluss waren und die wurden danach auch nicht aufgehoben. Also gerade in Sachsen und Thüringen sieht man das ganz stark, dass immer wieder diese CDU gewählt wurde, die genau das verursacht hat, was sie sozusagen dann kritisieren. Also insofern, da sozusagen den Ostdeutschen immer so zu tun, als wäre dann etwas über sie hereingebrochen, woran sie auch kein Mitspracherecht hatten und so weiter. Das ist das, was mich daran stört, wenn man von Kolonialisierung spricht, weil Kolonialisierung ist ja tatsächlich eine feindliche Übernahme und Ausbeutung der Ressourcen und so weiter. Und so, finde ich, kann man den Osten nicht betrachten. Und dann würde ich sozusagen, also das stimmt natürlich, die Besitzverhältnisse, das ist ganz klar. Ostdeutsche besitzen sehr viel weniger als Westdeutsche, so im Schnitt. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir diese Diskussion mehr aus dieser Ost-West-Frage rausholen, sondern dass wir mehr darüber sprechen, wer besitzt denn eigentlich in unserem Land etwas? Bei mir nützt das gar nichts, wenn mein Vermieter Ostdeutscher ist.
So, und trotzdem oder, also die Miete hochsetzt,
das ist sozusagen
meinst du,
nicht die Lösung,
wenn der Ostdeutscher
Probleme,
ist und
dass
trotzdem
man das
die sich nicht kümmert.
Genau, so, das nützt mir alles nicht sozusagen. Die Verhältnisse sind, die Frage ist, auch das ist ja auch eine Frage, mit wem man sich solidarisiert dann, ja? Also die Frage, wer besitzt etwas in unserer Gesellschaft und wer nicht? Und dass natürlich da zum Beispiel die Leute, die Besitz haben oder Reichtum, dass sich dieser mehrt über Erbschaften und so weiter, dass das im Osten natürlich viel weniger vorhanden ist aufgrund dieser DDR-Vergangenheit. Das ist eine logische Folge der Geschichte, aber das Problem löst sich überhaupt nicht damit, wenn es da Ostdeutschen gehört. Man sieht das zum Beispiel ganz gut in Osteuropa, da gehört alles Osteuropäern, aber da geht es auch nicht besser, weil es da nämlich auch sehr wenige sind, die sehr viel haben und sehr viele, die nichts haben. So, also das würde ich mir manchmal wünschen, dass man das rausholt aus diesen Identitätsdiskursen. Ich finde, man sieht da jetzt so, es gab so ein jüngstes Beispiel im MDR. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt dass das Mittagsmagazin jetzt zum MDR geht und dass man daraufhin gesagt hat, ja, die beiden Moderatorinnen, leider habe ich die Namen nicht im Kopf, sind jedoch beide mit einem gelesenen Migrationshintergrund. Die würde man, der eine kommt, glaube ich, aus Köln, der andere aus Hamburg, aber gehören auf jeden Fall also einer Minderheit an. Und die wurden jetzt nicht wieder zum Casting eingeladen, weil man sagt, nee, wir wollen jetzt nur noch ostdeutsche Moderatoren. Und das ist natürlich, da spielt man plötzlich Minderheiten gegeneinander aus, die eigentlich, also wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht die Lösung sein, dass man diesen Diskurs da so zuspitzt und so dann am Ende profitieren
so, so
davon.
So ein bisschen läuft das darauf hinaus, was Sie gerade gesagt haben, so Minderheitenkonkurrenz, wobei wir noch ein bisschen zurückhaltend sein müssen, weil das haben jetzt zwar die beiden Moderatorinnen, also der Moderator und die Moderatorin behauptet, Chefredaktion vom MDR, Frau Kritjan hätte gesagt, ich will jetzt eigentlich nur noch Ostdeutsche haben. Die Chefredaktion selber hat aber inzwischen gesagt, nein, das ist so nicht gefallen, das ist eine ganz schwierige und uneinheitliche Kiste noch, deswegen sind wir da auch sehr, sehr vorsichtig. Exakt, ein bisschen zurückhaltend, aber ganz spannend finde ich auf Frau Rennefanz, dieser Rekurs, den Frau Raabe gerade eben gemacht hat, nochmal als die DDR, in der ja die DDR-Geschichte, in der ja letzten Endes die Ursache gründet, dass zwischen 80% und 90%, ich glaube es ist Tendenz 90% des Kapitals und Grundbesitzes in der Bundesrepublik Deutschland im Westen sind und 10%, ich will mich da jetzt nicht festlegen, auf jeden Fall die absolute Minderheit im Osten ist, damit wäre ja im Grunde genommen auch die DDR historisch verantwortlich dafür, dass hier im Osten wesentlich mehr Menschen Grund haben, sich um ihre Alter Sorgen zu machen, um ihre Altersversorgung, dass sie natürlich mehr Angst haben vor Altersarmut und dass die Angst vor Altersarmut Menschen natürlich verzweifelter macht, ängstlicher macht, im Zweifelsfall auch wütender und zorniger und auf dumme Gedanken kommen lässt an der Wahlurne. Ist das zu weit hergeholt, diese Herleitung?
Die DDR ist daran schuld, dass die Leute niedrige Renten haben heute und keine Immobilien und kein Vermögen. Das ist die Argumentation.
Das wäre die These, die Frau Raabe eben aufgestellt hat. Ja,
man hat einfach zwei unterschiedliche Systeme. Ne? Also den Westdeutschen wurde die Demokratie geschenkt und das Wirtschaftswunder. Und während im Osten die Leute irgendwie für den gemeinsam angezettelten Krieg büßen mussten, die Vermögenswerte abgezogen wurden in den 50er Jahren und ein anderes System aufgebaut wurde. Dafür also werden die Ostdeutschen geschichtlich bestraft, das muss man schon sagen. Wobei wir ja wirklich jetzt in so einer Situation sind. Es gab neulich diese Untersuchung von Boston Consulting, 2.900 Ultrareiche in Deutschland.
2.900 Ultrareiche in Deutschland.
Also wir haben insgesamt so eine Ballung von Reichtum bei einigen wenigen. Und im Osten ist wie immer alles etwas härter und schärfer. Kommt so raus. Und daran ist der Osten schuld, aber es ist, glaube ich, ein bisschen peinlich, wenn man das hat halt 33 Jahre auch keiner dagegen gewirkt, ne? Und es stimmt, 1990 bei der großen Wahl im März wurde die, wie hießen die? Die hießen eine Alternative für Deutschland, hießen die, glaube ich, auch diese Wählergemeinschaft.
Allianz.
Ganz ähnlich. Nee, Allianz für Deutschland.
Sehr gut. Also unter dem Dach der CDU und Helmut Kohl hat halt versprochen, ich nehme euch an die Hand und dann gibt's die D-Mark und ich verspreche euch Sicherheit und Wohlstand und das haben die Leute geglaubt und ich bin mir aber sicher, dass die Leute nicht ahnten, was eine Währungsunion dann bedeutet und was das dann bedeutet.
Und ja, es gab aber Leute, stimmt, die haben es ihnen gesagt. Stimmt. Also da muss man schon so ehrlich sein.
Und ich glaube aber nicht, dass die Leute ahnten wirklich, was das letztlich bedeutet. Also dass 80% ihre Arbeitsplätze verlieren, dass dann in den Einheitsverhandlungen auch quasi nichts aus der DDR letztlich übernommen wird, außer der berühmte grüne Pfeil. Und dass sich alles ändert, dieses Prinzip Rückgabe vor Entschädigung, das ja auch dafür verantwortlich ist, dass die Immobilienverhältnisse so sind, wie sie sind. Und da hätte man auch gegensteuern können. Es gab übrigens auch, das stand auch, wenn ich mich nicht täusche, zur Debatte, dass man in den 90ern, also dass man zwar diesen Anschluss nach Artikel 23 macht, aber dass man schon auch an einer neuen Verfassung arbeitet und sich zusammensetzt und wirklich auch für die Westdeutschen signalisiert, dass es jetzt ein neues Land ist, dass es keine Kontinuität ist der Bundesrepublik mit einem 16 Millionen mehr Konsumenten, sondern dass da was Neues passiert. Und es ist einfach so traurig, dass das nicht passiert ist. Und ich bin Erwerber eigentlich immer noch dafür, ich war neulich beim Bundespräsidenten und wir haben über 75 Jahre Grundgesetz geredet, dort mit seinen Mitarbeiterinnen und ich werbe total dafür, dass man das wagt, an so einer neuen Verfassung zu arbeiten. Also, dass das ein langer Prozess wird, ja, und anstrengend und so, aber Die fanden das dann sehr theoretisch, aber ich finde das gar nicht so theoretisch, weil das Grundgesetz war ja mal als Provisorium gedacht und ja, ich glaube, das Land hat sich so verändert, es ist ein Einwanderungsland geworden. Also da wirklich dran zu arbeiten und darüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich, deutsch zu sein? Darum gehen ja eigentlich all diese Debatten. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Das ist versäumt worden und das könnte man aber noch wieder aufholen.
Das ist ja eines der großen Probleme unserer Zeit in meinen Augen, dass die sozialen Argumente kaum noch zählen. Also wie geht es den Menschen? Kommen sie gut klar mit dem, was sie haben? Kommen sie nicht gut klar? Haben sie erschwingliche Mieten? Sind ja im Moment an den Wahlurnen fast völlig irrelevant geworden. Die Parteien, die sich darum kümmern und das auf die Fahne sich geschrieben haben, die werden eigentlich abgestraft. Und es geht fast nur noch um Identität. Wer bist du? Wo kommst du her? Kommst du aus dem Osten? Kommst du aus dem Westen? Bist du hier geboren? Bist du nur zugewandert? Das ist ja eine ganz große Verwerfungsgeschichte. Wenn wir jetzt aber alle für die Vielschichtigkeit plädieren, also auch für die Vielschichtigkeit der Bilder, der Puzzlestücke, die das neue Bild der DDR, was vielleicht entstehen könnte und sollte, ausmachen würde. Da würde mich nochmal interessieren, Frau Rabe, Frau Rennefanz, wir hatten in den 90ern, damit sind wir angefangen in unserer Diskussion, damit können wir jetzt auch zu Ende gehen langsam. In den 90ern hatten wir erst zweifellos das große Bild der Aufarbeitung. Da war fast alles nur Stasi und Diktatur. Das ist halt so auch so üblich, wenn so ein System kollabiert, zusammenbricht und sich plötzlich Strukturen öffnen, die für Wissenschaft, Forschung, Medien wahnsinnig interessant sind, weil sie die vorher nie gesehen haben. Zugleich gab es ja dann in den 90ern, ab Mitte der 90er, diese sogenannte Ostalgiewelle. Da gab es dann ganz viele Leute, die gesagt haben, ach hier, und das war doch auch ganz schön, und die Spreewaldgurken, die Tempolinsen. Gut, bei Lenin erzählt das ja ganz gut, dieser Film zum Beispiel. Was ich sagen will ist, das Neue, also es haben sich ja damals zu den schwarz-weißen Farben der frühen 90er schon ganz viele bunte Farben aus dem DDR-Alltag hinzugesellt. Was müsste denn jetzt dieses alte Bild der DDR, was ja damals schon sehr, sehr bunt war, schwarz-weiß auf der einen Seite, bunt auf der anderen Seite, wie müsste sich denn das neue Bild der DDR, ein wirklich tragfähiges und repräsentatives Bild von dem alten der späten 90er, wo das so nebeneinander bestand, unterscheiden?
Also ich glaube, dass man vor allen Dingen weg muss von so einer Homogenität. Also sowohl im Erleben der Nachwendezeit als auch im Erleben der DDR-Zeit. Ich würde Menschen total ermutigen, in Archive zu gehen, sich das selber anzugucken, sich Wissen anzueignen und auch die eigene Wahrnehmung da ein Stück weit zu hinterfragen, auch zu lernen, wie gehe ich eigentlich mit Archivgut um. Also das finde ich zum Beispiel etwas, was großartig ist in dieser Bundesrepublik, dass jeder ins Archiv gehen kann, dass jeder forschen kann, dass sozusagen ein Recht ist. Es ist halt etwas sehr Besonderes. Ich persönlich habe nicht so viel übrig für so Ostalgie-Shows oder für Ostprodukte oder irgendwie so ein Kladderadatsch. Sollen sich das die Leute kaufen? Ich finde es natürlich trotzdem bedenklich, wenn irgendwie in jedem ostdeutschen Städtchen steht Original DDR Mohntorte, weil ich mich dann schon auch frage, also was hatten die DDR jetzt mit dem Mohntortenrezept zu tun? Also das ist so eine komische Vermischung, wo ich mir mehr Aufklärung oder mehr auseinanderdividieren wünschen würde, dass es nicht so mehr so ein
nostalgischer
Blick
ist. Das ist doch kein nostalgischer. Kein nostalgischer Blick, sondern eine Rezeptinformation, weil es einfach unterschiedliche Zubereitungs also als ganz großer Mohntorten Fan gibt es da gar. Ist es für mich einfach, ja das ist der Mohnkuchen, so wie meine Mutter den gemacht hat und nicht der, wie man den zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Bayern isst. Das ist so für mich als große Bäckerin nichts Ideologisches.
Ja, aber es ist, es ist eben nicht bloß, also das Wort DDR ist eben nicht bloß eine lokale Verhaftung, sondern durchaus auch eine politische. Ich finde genauso wie wenn es dann die NVA Erbsensuppe gibt oder so. Ich habe das nicht so mein Humor, so. Ich stehe da nicht so drauf. Aber gut, daran geht die Welt nicht zugrunde. Ich würde mir wünschen, dass man das tatsächlich, dass man das Wissen breiter auch im Schulunterricht. Also, dass es mehr Einheit hält. Also, ich habe mir viele Schulbücher angeguckt. Sehr häufig ist sozusagen das Thema DDR auf einer Doppelseite abgehakt. Da hat man so ein bisschen 17. Juni auf der einen Seite und dann die nächste Frage ist dann schon eine Erörterung, war es ein Unrechtsstaat oder nicht, mit zwei Quellen. So, das ist sowas, das finde ich, das wird der Bedeutung dieser Geschichte nicht gerecht und das ist auf jeden Fall falsch. So, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, das ist eine lange Geschichte. Man muss einfach wissen, dass das jetzt noch sehr lange dauert und uns lange begleiten wird.
Wie würden Sie sich das neue Bild wünschen?
Also ich wünsche mir vor allen Dingen kein festes Bild. Also das ist eine ganz, was mir total fremd ist, diese Vorstellung, wir würden uns jetzt ganz alle brav hinsetzen, ganz viel arbeiten, ganz viel lesen und dann hätten wir das Bild.
Was für immer gültig ist.
Was für immer gültig ist. Ich meine, was haben wir denn in anderen, also ich meine, unser Blick auf den Nationalsozialismus ändert sich auch ständig. Immer wieder kommen da neue Debatten drauf, nach 70, 80 Jahren. Also, und es ist auch total gut so. Ich würde mir eher Sorgen machen, wenn das aufhören würde und bloß kein festes Bild. Ich würde mir wirklich, ich kann bis auf den Mondkuchen, würde ich, also da bin ich entspannter, aber würde ich alles unterschreiben, was Anne Raabe gesagt hat, was unserem Streitansatz jetzt so ein bisschen widerspricht. Aber mehr Bildung wirklich der DDR in der Schule. Das ist skandalös, wie wenig die Schule, die Jugendlichen und Kinder über die DDR lernen. Das ist echt schlimm. Also und ich finde aber auch generell würde ich mir einfach wünschen, dass es eine größere intellektuelle Neugier gibt und dass nicht jeder, der irgendwie auf die DDR und die Bereiche in der DDR, wie meinetwegen Stadtplanung gehandhabt wurde, wie Recycling gehandhabt wurde, Gleichberechtigung, dass nicht jeder, der da auch Gutes findet, als SED-hörig beschrieben wird oder als jemand, der sich die DDR zurückwünscht. Also das finde ich total problematisch. Das hemmt diesen Diskurs, das schadet uns auch als Gesellschaft, weil der Kapitalismus ist am Ende. Wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir neu miteinander leben, was für eine Gesellschaft wir aufbauen. Und da sind mir wirklich alle Experimente auch als Negativfolie wirklich total recht. Und ja, ich finde es auch skandalös, dass es keinen einzigen DDR-Geschichtslehrstuhl gibt in Deutschland. Das finde ich problematisch. Und ich hoffe sehr, dass diese Debatte, die jetzt angestoßen wurde, dass die weitergeht und dass die jetzt nicht irgendwie so wieder veräppt, wenn im Herbst in Bayern und Hessen gewählt wird, sag ich mal.
Dann freue ich mich jetzt schon darauf, spätestens in 10 Jahren, im Jahr 2033, nochmal einen Podcast zu machen mit Sabine Rennefanz und Anne Raabe, bei denen ich mich sehr herzlich bedanke fürs Streiten über das Thema Brauchen wir ein neues Bild der DDR? Vielen Dank Ihnen beiden.
Gerne, vielen
sehr
Dank.
Sehr gerne.
Wie diese Folge finden Sie auch die anderen aus unserer Reihe Debatte in Sachsen überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Oliver Reinhardt sagt Dankeschön fürs Streamen, machen Sie es gut, wir hören uns.